Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken für diese zurückliegenden Stunden, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast. Wir preisen dich darüber, dass wir so miteinander hier in diesem Haus sein können. Und jetzt bitten wir dich um deinen Segen für diesen Nachmittag. Wir freuen uns auf die Zeit, an der wir die Bibel aufschlagen können, Worte von dir hören und erklärt bekommen. Bitten dich, dass du Hartmut Schmid in unserer Mitte segnest und ihm wohltust und ihn für uns zum Segen setzt. Und wir danken dir für all das, was du schon geistlich in den vergangenen Stunden in unser Leben hineingegeben hast. Lass es auf einen guten Boden fallen, so ist unser Gebet. Wir geben diese abschließende Einheit, in der wir hier zusammen sind, in deine Hände unter deinen Schutz und die Wirkung deines Geistes und ehren dich in unserer Mitte. Groß ist dein Name, Herr, wir loben dich. Amen. Dr. Hartmut Schmid studierte evangelische Theologie an den Universitäten Tübingen und Heidelberg, ist Pfarrer im Ruhestand der Württembergischen Landeskirche und war als Studienleiter für Alttestament am Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen tätig. Von 2009 bis 2022 war erster Vorsitzender des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes. Er ist Professor für Alttestament an der Internationalen Hochschule Liebenzell. Mit seiner Frau Elfriede wohnt er in Holzgerlingen. Alles richtig?
Bisher, ja.
Super. Jetzt ist das schon mal richtig gut. Und jetzt haben wir beim letzten Tag, den wir hier gemacht haben, dieses biografische Spiel einmal anders gemacht. Wir gehen in 10er-Schritten vor. Hartmut, mit 10 Jahren, wo warst du da?
Geboren, aufgewachsen in Holzgerlingen, im 10. Lebensjahr ein lieber Bub.
Der Mann mit 20?
Hatte sich im Blick auf seine berufliche Zukunft radikal umorientiert. Ich war auf dem technischen Gymnasium, völlig auf dem Technik- und mathematischen Trip und habe mich in der 12. Klasse entschieden für Theologiestudium. Ich wollte Pfarrer werden, inklusive des Erlernens der 3 alten Sprachen, Hebräisch, Griechisch und Latein.
Und der Mann mit 30?
Der Mann mit 30 war glücklich verheiratet, hatte die ersten Kinder und war dann im Vikariat und dann im Pfarrdienst.
Und dann 40?
Das Gleiche.
Und der Mann mit 50?
Ja,
halt!
Ja, natürlich, ich soll ja nichts über Schwäbisch sagen.
Natürlich
mit 40, klar, wird der Schwabe. So ist es.
Ja. Ich wollte ja nicht verbieten, dir was zu sagen. Ich wollte 50 und mit 50?
Ja, mit 50, da geht's langsam bergab. Also es war nochmal eine deutliche Umorientierung. Auch das ist für mich biografisch doch einschneidend. Ich wollte Pfarrer werden, ich wollte nicht wissenschaftlicher Theologe werden. Und dann kam ja die Berufung ins Bengelhaus zunächst, da war ich insgesamt 17 Jahre als theologischer Lehrer. Und dann kam die Berufung zum Liebenzeller Gemeinschaftsverband und hier zeitgleich dann auch die Übernahme eines Teildeputats, zunächst am Seminar der Liebenzeller Mission und seit 2011 an der Internationalen Hochschule. Und ich bin Pfarrer in Ruhe, aber unterrichten tue ich noch an der IHL.
Und wenn ich jetzt sage, mit 60, dann hat sich genau das...
Mit 60 haben sich dann manche Dinge vertieft, so wie das im Leben halt ist. Die Spuren werden tiefer. Schwäbisch sagt man gleis, ja. Die werden tiefer und das gehört auch zum Leben nicht. Man ist dann doch mit der Zeit ein bisschen gesettelt. Und tut sich auch schwer mit Veränderungen, zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen. Außerdem sage ich immer zur Zeit, also ich vermute, auf der Arche Noah gab es keinen Beamer. Und ich habe mich da, wenn ich alttestamentlich bin, dann habe ich mich auch technisch angepasst.
Wir sind sehr, sehr froh, dass du trotz aller Einschränkungen dir wirklich heute Nachmittag für uns Zeit nimmst. Wir freuen uns auf die Bibelauslegung und wir danken dir, dass du hier bist. Und bevor du startest, singen wir noch mal ein Lied gemeinsam und dann freuen wir uns auf die Bibelarbeit über Simson. Wir bekommen es an die Leinwand projiziert.
Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung und für die wohlmeinende Vorstellung. Ein Wort an den rechten Flügel, wenn Sie mich sehen wollen, dürfen Sie gar noch ein bisschen hierher sitzen. Wenn Sie die Tulpen bevorzugen, verstehe ich das voll und ganz. Ja, ich wäre gerne den ganzen Tag dabei gewesen. Es ist immer schwierig, wenn man so dann noch als am Schluss da noch dazukommt und die ganze Dynamik nicht miterlebt hat, auch weil ich Martin Till sehr gut kenne. Wir sind ja Nachbarn, Holzgerlingen und Weil im Schönbuch, verbunden durch die Eisenbahn, die außer der letzten Zeit, als die Loks Defekte hatte, sonst ein absolutes Erfolgsprojekt ist. Dann habe ich einen kleinen Tipp. Sollen Sie noch berufstätig sein und Sie arbeiten gerne? Also nur wenn dann. Und wenn Sie sich dann verletzen, verletzen Sie sich an einem Körperteil, das Sie beruflich nicht brauchen. Ich habe den Arzt gefragt, wenn ich nicht im Ruhestand wäre, wie lange würde ich krankgeschrieben? Sagt er 12 Wochen. 3 Monate. Und dann habe ich gefragt, ja, ich bin Dozent an der Hochschule. Ja, das können Sie machen. Denn Sie merken es ja, ich spreche ja nicht mehr im Bein. Geht. So, aber jetzt Simson. Eine Besonderheit der Bibel sind, dass sie eine Fülle von Biografien bietet. Man könnte sagen, die Bibel ist ein Buch von Biografien. Das hat schon deshalb einen großen Vorteil, weil in Biografien, in Lebensbeschreibungen begegnet uns Leben. Und zwar so, wie es ist, nicht theoretisch, nicht abstrakt, nicht verallgemeinert, sondern in der Fülle von Biografien bildet sich gleichsam eine Fülle von Leben ab. Und ich meine, das ist sowieso das Besondere der Bibel, zum einen diese starke Biografiebezogenheit und das bedeutet gleichzeitig eine starke Geschichtsbezogenheit. Und hier begegnen wir dem Leben, wie es ist. Das kann man in theoretischen Sätzen, in systematischen Abhandlungen nicht fassen. Die Biografien sind total verschieden. Das beginnt bei der Länge. Wir haben ja gerade im Richterbuch Biografien, die bestehen aus einem Vers. Da erfahren wir dann doch relativ wenig über die Person. Und wir haben ein paar ausführliche Biografien. Hier ist übrigens die Bibel völlig unterschiedlich in der Darstellung. Die drei ausführlichen Biografien in der Richterzeit, das ist Deborah, Gideon und Simson. Steigerung in der Länge und auch Steigerung in dem, was wir über das Leben erfahren. Bei Deborah geht es im Grunde nur um eine Aktion, nämlich die militärische Auseinandersetzung mit feindlichen Stämmen, Nachbarstämmen unter der Leitung von Barak. Das ist das Ganze. 2 Kapitel, aber das ist eigentlich der Schwerpunkt. Sonst erfahren wir über die Deborah verhältnismäßig wenig. Auch das eine auffallende Sache. Wir haben bei Deborah keinen Berufungsbericht. Wir haben bei Gideon einen Berufungsbericht und zwar direkt an Gideon. Wir haben an Simson einen Berufungsbericht an die Eltern vor der Geburt von Simson. Das ist also gleichsam schon von daher eine gewisse Verdichtung, sogar eine Steigerung. Darf ich es gleich so sagen? Der Schwierigste wird vor der Geburt berufen. Also hier die Biografien und die Biografien, die zeigen jetzt auch einen unglaublichen Reichtum, eine starke Individualität. Ich denke, die Orientierung an Biografien zeigt ein Stück weit Schöpferprinzip. Ich habe den Eindruck, wir Menschen tun uns damit oft schwer mit unserer Verschiedenheit. Die Personen, die uns die Bibel schildert, gerade auch im Richterbuch, sind ganz unterschiedlich. Und das gilt durchgängig. Da können wir jetzt die Propheten daneben stellen, können wir die Apostel daneben stellen. Die Unterschiedlichkeit von uns Menschen mit allem, was dazugehört, an unserer Verschiedenheit. bis dahin, dass wir uns damit auch gelenklich doch sehr schwer tun, mit unserer Verschiedenheit. Einmal in den Semesterferien habe ich bei der Firma gearbeitet, die die Autos mit dem Stern macht. Das ist ja nicht weit vor Holzgerlinger weg, ja. Und ich war am Fließband. 800 selbe Stücke in einer Schicht. Immer dasselbe, 800 Mal. Der Vorteil war, ich war an der Maschine, die den Himmel macht. Ich war ja angehender Pfarrer. Also das war eine optimale Vorbereitung für meinen späteren. Ich habe den Himmel gemacht für die Mercedes. 800 Mal pro Schicht dasselbe. Fließbandprinzip. Das ist nicht das Schöpferprinzip. Das seien die Biografien. Sie führen uns hinein in einen Reichtum. In den Reichtum des Schöpfers. In den Reichtum der Schöpfung. So, jetzt zu Simson. Simson, eine sehr ausführliche Schilderung. Wer eine Bibel dabei hat, ich werde nicht alle Kapitel lesen, sonst könnte ich gleich danach Amen sagen, dann wäre meine Rednerzeit um. Es sind die Kapitel 13 bis 16 im Richterbuch. Es ist der letzte Richter, von dem wir im Richterbuch erfahren. Anschließend kommen zwei sehr beschwerliche Geschichten zum Ende des Richterbuches, die zeigen, das Richterbuch endet in chaotischen Zuständen. Man könnte auch sagen, in anarchischen Zuständen. Und dann endet das Richterbuch mit einem Satz, der dann überleitet in die nächste alttestamentliche Epoche, nämlich in die Königszeit. Da heißt es, letzter Satz im Richterbuch, also Kapitel 21, Vers 25. Zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Das dürfte aber auch ein Hinweis sein, dass die Richterzeit auch, jetzt sage ich mal so, eine Abwärtsentwicklung hat. Und ich meine, das zeigt sich doch auch ein bisschen an dem Simson. Also die Richterin, die am besten wegkommt, ist die Deborah. Deshalb heißt auch meine Tochter so. Ist auch ein schöner Name, Deborah Biene. Ja, die bringt Honig und ist stachelig, beides. Also wir haben wahrscheinlich in der Richterzeit auch eine Zerfallserscheinung, die eben nicht ohne Grund die letzten zwei Geschichten am Ende des Richterbuchs in desolate Zustände führt. Und dann kein Wunder, das Volk will Stabilität. Ja, es war kein König in Israel, deshalb ging es so zu. Niemand sorgt mehr für Ordnung. Wo waren die Richter? Und deshalb dann die Bitte, gib uns einen König. Und das ist dann das Thema im Samuel und mit Samuel. Samuel ist die Person des Übergangs. Samuel ist zum einen noch letzter Richter und zum anderen beruft er die ersten Könige, nämlich sowohl Saul als auch David. Dazu sage ich jetzt nicht mehr, aber wir sind wirklich mit dem Ende des Richterbuchs an einer Übergangszeit und ich vermute, dass hier der Simson auch am Ende stand. So, wenn Sie jetzt an der IHL wären, in einer Vorlesung von mir zu dieser Epoche, dann würde ich Sie fragen, ob Sie das Lied von Hildegard Knef kennen. Hildegard Knef. Kennen Sie noch Hildegard Knef? Ja, ja. Sehen Sie, ist der Unterschied zu den Studenten, die sind 20 Jahre alt, da kennt niemand mehr Hildegard Knef. Ja. Die Hildegard Knef, die hat ein Lied gesungen, von nun an ging's bergab. Und ich sage, die Geschichte Israels im AT hat zwei Strophen, von nun an ging's bergab. A, die Richterzeit, B, die Königszeit. Wir haben zwei unterschiedliche politische Modelle. Wir haben in der Richterzeit eine Art Föderalismus. Also so wie Deutschland ohne Bundesregierung. Ja, Bayern, Württemberg, Baden-Württemberg, Entschuldigung. Ich wollte gerade den Badenern doch was Gutes tun, nicht? Also Baden-Württemberg, Bayern und so weiter. Das ist ein föderales System, ja. Und dem entsprach das Stämmesystem. Die waren politisch selbstständig, ja. Das kann man an verschiedenen Beispielen zeigen. Und die haben dann für militärische Einsätze andere Stämme zu Hilfe gerufen. Also bedroht war in der Regel nie Gesamt-Israel, sondern ein Teil. Also südliches Israel, Juda und so weiter durch die Philister und eben der Norden durch andere Stämme. Und dann haben sie die Nachbarstämme um Hilfe gerufen. Schönes Beispiel, Richter 5, das Deborah-Lied. Wunderbar. Da kann man das fassen. So. Und dann aber, wie gesagt, die Unsicherheit Richter 5, wo dies dargestellt wird, dieser Aufruf, ja, an die Stämme, da sind nicht alle gefolgt. Auch das eine Unsicherheit. Zudem haben wir in der Richterzeit kein stehendes Heer. Und deshalb wiederum die Bitte ein Königtum. Und dann kommen wir vom Föderalismus zur Monarchie. Und darauf hat natürlich Israel eine große Hoffnung gesetzt, auf die Monarchie. Aber Hildegard Knef hat recht, von nun an ging es bergab. Und wir wissen, die Geschichte der Königszeit war nicht besser und endet in der größten Katastrophe mit der Eroberung Israel und Judas. So, jetzt Simson als der letzte Richter. Ich gehe ein paar Stationen durch, lese dann auch ein paar Bibelverse zu, aber wie gesagt, nicht das Ganze, wäre viel zu viel. Ich gehe mehrere Stationen durch und ich sage Ihnen im Voraus, wie viele. Es sind deren 5. Sollten Sie sich freuen, wenn ich 5. sage, dann freuen Sie sich nicht zu früh. Denn völlig unpädagogisch ist das der längste Punkt. Also wenn ich 5. sage, holen Sie nochmal tief Luft, dann geht es nochmal richtig los. Okay. Ich habe schon eines angedeutet, die Erwählung Simsons vor der Geburt. Das ist etwas Besonderes vor der Zeugung. Ich werde nachher auf ein paar andere Beispiele hinweisen. Da ist er in ganz prominenter Gesellschaft, der Simson. Und ich lese dazu in Kapitel 13 die ersten 5 Verse. Und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Übrigens, das ist ja das Grundraster im Richterbuch. Das haben wir nur im Richterbuch so, nicht? Jede neue Generation hat sich wieder von Gott entfernt. Und dann schickt Gott eine feindliche Macht, ein feindliches Nachbarland, unterschiedlich die Regionen, um gleichsam Israel zu bestrafen und zur Umkehr zu rufen. Denn Israel besinnt sich dann seines Gottes, ruft um Hilfe und Gott beruft einen Richter. Und dann wird durch den Richter in unterschiedlicher Weise, nicht bei Deborah der Barak mit einem Heer, der Gideon mit einer 300-Mann-Armee, das war relativ überschaubar. Und der letzte ist der Simson als Einzelkämpfer. Ja, der Simson ist der Obelix des AT. Der besiegt die Römer alleine, braucht er niemand dazu, der Obelix. Und Simson ist Einzelkämpfer, ja. Und das, man kann sagen, ja, ist Geschichte so, ja. Jede Generation neu, was ich daraus lerne, ist tatsächlich, ganz vieles wiederholt sich in der Geschichte. Und man muss leider sagen, die Menschen lernen oft wenig. Und nach einer Generation ist es vergessen. Ganz häufig. Ich könnte es auch andersrum sagen. Für den Glauben gilt, jede Generation muss ihren Weg finden. Jede Generation ist gerufen, sich für den Glauben zu entscheiden. Aber sie ist kein Selbstläufer. Übrigens auch nicht im AT. Nicht schon früher, Josua, Landtag zu Sichem, sagt Josua, entscheidet heute. Der Glaube war auch in Israel keine Selbstverständlichkeit. Der Glaube wurde auch im alten Israel nicht vererbt, so wie er auch bei uns nicht vererbt wird. Und deshalb dieses Schema. Und ich denke, da ist etwas dran, eben, dass wir eine große Vergesslichkeit haben. Gesellschaftspolitisch erleben wir das zurzeit. Der Hintergrund des Zweiten Weltkrieges gerät in Vergesslichkeit. Mit allen dunklen Seiten gerät in Vergesslichkeit. Etwas länger wie 40 Jahre, aber schlimm genug. Es war aber ein Mann in Sora von einem Geschlecht der Daniter mit Namen Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen, denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Jetzt haben wir am Schluss ein kleines, also ich fange jetzt hinterher, ja, bei Vers 5. Jetzt haben wir hinten eine kleine Notiz, ein kleines Wort. Denn er wird anfangen, Israel zu erretten. Ich bedauere ein wenig, kann aber nichts ändern, dass das Richterbuch Richterbuch heißt. Und dass man von den Richtern spricht. Eigentlich müsste das Richterbuch, wenn wir ihm schon einen, ich sag mal, den Titel eines Amtes geben, müsste Retter-Richterbuch heißen. Denn alle die Richter, von denen wir hören, waren zuerst Retter. Und anschließend haben sie dann das Volk gerichtet. Jetzt sage ich aber gleich dazu, über die richterliche Tätigkeit erfahren wir im Richterbuch fast nichts. Da heißt es nur, und Simson richtete Israel so und so viele Jahre. Ja, mir ist es deshalb wichtig, diese Doppelfunktion, einfach auch wegen der Begrifflichkeit. Ja, die Richter waren zuerst Retter. Und so kommt das Wort retten relativ häufig im Richterbuch vor. Und jetzt etwas, jetzt sage ich, ich habe schon auf der Liberkeit einen Begriff, den ich viel zu häufig verwende. Jetzt etwas Interessantes, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob Sie das interessant finden, was ich interessant finde. Aber ich finde es interessant, deshalb sage ich es auch. Das Interessante, dass dieser Begriff nachher bei keinem Geringeren wie bei Jesus wieder vorkommt. Jesus, der Retter. Die Richter haben natürlich ganz anders gerettet, nämlich militärisch. Jesus rettet anders. Aber der Begriff ist eine gewisse Ehre für die Retter des Richterbuches, dass Jesus den Titel hat, Retter. Heiland, nicht? Das ist das Gleiche. So, und über das Richteramt erfahren wir relativ wenig, ein bisschen was bei der Deborah. Denn die Deborah bekommt auch den Titel, die bekommt zwei Titel, die Deborah, nämlich Prophetin und Richterin. Und da erfahren wir ein bisschen was, aber ganz wenig. Und dann erfahren wir noch etwas bei Samuel. Wir erfahren bei Samuel mehr wie bei allen Richtern des Richterbuchs, außer Deborah. Also das war mir wichtig. Das, was wir ausführlich haben von den Richtern, sind ihre Rettungstaten. Und in der Folge dann, dass sie auch dann Israel gerichtet haben. So, wenn ich das jetzt schon gesagt habe, noch ein Wort zu dem Richter. Ich weiß nicht, was hier schon alles gesagt wurde heute. Das Richteramt unterscheidet sich von dem, was wir heute als Richter verstehen. Bei uns ist der Richter derjenige, der am Schluss das Urteil spricht. Die alttestamentlichen Richter, deren Aufgabe und Ziel war es, Israel in schwierigen Fällen zu helfen, zurechtbringen. Beim biblischen Richten ist das Urteil das Letzte, nicht der Hauptberuf. Ja? Also hilfreich Dinge in Ordnung bringen, nicht nur urteilen. Bestimmung vor der Geburt, beziehungsweise vor der Zeugung. Da steht er in prominenter Gesellschaft. Die größte Parallele haben wir bei Jesus. Bei Jesus kommt ein Engel und sagt einer Jungfrau, dass sie schwanger wird. Also da kommt der Simson in Ehren mit dieser Parallele. Es gibt keine stärkere Parallele, wie eben zur Geburtsgeschichte, beziehungsweise besser Geburtsankündigung von Jesus. Was wir aber haben, ist auch an anderer Stelle, nämlich eine vorgeburtliche Berufung und Erwählung. Zum Beispiel bei Jeremia 1, also Jeremias Berufung, geschieht in Jeremia 1. Da heißt es, bevor ich dich gebildet habe im Mutterleib, habe ich dich erkannt, ganz genau gekannt. Und bevor du hervorgingst aus dem Mutterleib, habe ich dich, jetzt wörtlich, geheiligt, ausgesondert, berufen, beschlagnahmt. Eine vorgeburtliche, auch bei Jeremia vorgeburtlich. Und Paulus beruft sich ähnlich auf Jeremia. Also hier haben wir einige Beispiele. Und was mir jetzt wichtig ist, ist die Aussage bei Jeremia. Bevor ich dich gebildet habe, vor der Zeugung, habe ich dich erkannt. Und das hier stehende hebräische Wort bedeutet ganz genau gekannt. Gott weiß, wie der Jeremia wird. Gott weiß, welche Eigenschaften Jeremia hat. Gott kennt die DNA von Jeremia, bevor er geschaffen wird. Frage, können wir das übertragen auf uns? Was wäre die biblische Begründung dafür? Genau, Psalm 139, nicht? Gott, die Tage sind schon im Buch geschrieben, bevor sie geworden sind. Und da haben wir ja ähnliches Begriffsfeld, nicht? Herr, du erforschest mich und kennst mich. Oder ähnlich Psalm 1 am Ende, 6. Vers. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Immer dasselbe hebräische Wort. Dieses ganz tiefe, umfassende Kennen. Von Gott her so stark und so tief, wie ich mich selber nicht kenne. Andreas, auf deine Frage, was er mit 60, was beschäftigt mich seit 60? Etwas, was mich mit etwa. Jetzt seit ein paar Jahren, ist ja noch nicht lange, ich bin ja erst knapp drüber. Okay. Ich bestaune mein vegetatives Nervensystem. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich bin ja auch kein Arzt. Muss ja nicht. Mein vegetatives Nervensystem, über was ich staune, ist, was dieses Nervensystem alles ohne mein bewusstes Zutun macht. Ohne mein bewusstes Zutun. Und jetzt kann ich sagen, Gott kennt mein vegetatives Nervensystem. Nicht? Es gibt ja die Stelle mehrmals, zum Beispiel Jeremia, du gerechter Richter, der du Nieren, Herzen und Nieren prüfst, Nieren. Nicht im damaligen Menschenbild ist der Unterleib, ist das Innerste des Menschen, ja, das Innerste, die Nieren, das Tiefste. Und Gott prüft die Nieren. Die Nieren sind für mich was völlig Unbewusstes. Die sehe ich nur, wenn ich beim Arzt bin und der mit so einem Schwangerschaftsschallgerät an mir rumtut. Dann sehe ich auch mal meine Nieren und das Zeugs da unten. Aber sonst habe ich zu meinen Nieren überhaupt keinen Bezug. Gott prüft die, kennt und prüft das Innerste des Menschen. Das wird hier zum Ausdruck gebracht. Und so kennt er den Simson. Und er kennt uns. Und zwar, er kennt uns, bevor wir uns kennen. Und er weiß um alles in unserem Leben. Er weiß um alles. Vertiefung, Psalm 139. So, und jetzt eine Besonderheit dieser Berufung. Simson wird berufen zu einem Nazireer. Das Gesetz über die Nazireer steht in 4. Mose 6. Nazireer, das ist eine Art geistliches Fasten auf Zeit. So will ich es beschreiben. Also nicht Fasten zum Gewicht abnehmen, sondern geistliches Fasten auf Zeit. Und da gab es bestimmte Regeln. Zum Beispiel kein starkes Getränk, zum Beispiel keine Toten berühren. Das war bei Simson ein bisschen problematisch. Und man lässt die Haare wachsen. Das ist jetzt etwas Besonderes bei Simson. Der soll die Haare wachsen lassen. Kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und das ist etwas Besonderes. Und da zeigen sich biografische Einmaligkeiten. Also ich kenne kein Parallelbeispiel. Natürlich, dass man von sich aus das macht, vor allem Frauen, okay. Auch ich muss nicht mehr so häufig zum Friseur, aber ab und zu schon noch. Und hier was ganz Besonderes, dieses Nazireergebot. Übrigens dann eine Parallele zu Johannes dem Täufer und seiner Mutter. Ja? Also, und das... Jetzt stoßen wir auf so eine biografische Besonderheit. Es gibt Einmaligkeiten, die wiederholen sich nicht. Biografische Einmaligkeiten, die wiederholen sich nicht. Und ich glaube, jeder von uns hat so eine kleine Einmaligkeit. Bin ich überzeugt. Nicht Fließband. Biografische Einmaligkeit. So auch hier der Simson. So, zweitens. Es entsteht eine Leidenschaft für seine Aufgabe. Ende Kapitel 1, Vers 24 und 25. Kapitel 1, Kapitel 13. Richter 13, Vers 24 und 25. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Söhnchen, Söhnlein, also kleine Sonne. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lager Dans zwischen Zora und Eshtaol. Vom Herrn gesegnet, der Knabe gesegnet. Gott gibt ihm gute Gaben für seinen Weg und für sein Leben. Ja. So definiere ich Segen. Gottes gute Gaben für unser Leben, das ist Segen. Übrigens auch wiederum eine Parallele zu Jesus. Jesus nahm zu an Weisheit, auch bei den Menschen. 12-jähriger Jesus im Tempel. So, und jetzt der Geist fing an, ihn umzutreiben im Lagerdanz zwischen Zora und Eshtaol. Simson gehört in der Auseinandersetzung in die Geschichte des Stammes Dan und die Auseinandersetzung mit den Philistern. Und jetzt wird ihm durch Gottes Geist, wird er in diese Gegend geführt. Also Gottes Geist treibt ihn dorthin, wo er später seine Hauptwirksamkeit hat. Das tut Gott. Die Frage an mich, die Frage an uns, zu was treibt mich Gottes Geist? Für mich wieder ein Geheimnis der Biografie. Jetzt könnte ich nochmal eine Antwort geben, vielleicht schon mit 50. Je älter ich werde, umso besser verstehe ich mein Leben im Rückblick. Je älter ich werde, umso besser verstehe ich, was mir Gott gegeben hat und was er mir nicht gegeben hat. Was er mir nicht gegeben hat, auch wenn ich es gern gewollt hätte. Nicht, das ist ja die Bedeutung der Gaben. Keiner hat alle Gaben. Welche Gabe habe ich? Entdecke ich diese Gabe? Treibt mich der Geist dazu, diese Gabe einzusetzen? Oder schiele ich immer aufs Nachbarswiesle, das grüner ist wie meines? Sprich, ich will die Gabe, die der andere hat. Und es wird Murks, wenn ich die Gabe nicht habe. Wozu treibt uns Gottes Geist? Wohin treibt uns Gottes Geist? Welche Gabe? Welche Aufgabe? Und das darf durchaus auch etwas sein, was wir gerne tun. Muss nicht sein, aber darf sein. das ist nicht das Schlechteste, wenn so ist. So, jetzt möchte ich etwas sagen zu unverstandenen Führungen bzw. Entscheidungen. Der Simson wirft ein Auge auf eine Philisterin. Das thematisieren seine Eltern. Ich lese Kapitel 14, Vers 3. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Ist denn nun kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Sagen die Eltern. Dann kommt ein Kommentar. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam. Denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. Also die Eltern denken und sagen, was man denkt und sagt in Israel. Klar, der Simson soll doch gefälligst eine Israelitin zur Frau nehmen und keine Philisterin. Das ist doch problematisch. Sie handeln im Grunde im Rahmen der Tora. Und jetzt kommt, also jetzt sage ich es ehrlich, jetzt kommt für mich etwas Schwieriges. Aber Entschuldigung, es wird bei Simson nicht besser. Das haben wir heute noch öfters. Wissen Sie, warum ich trotzdem über Simson Bibelarbeiten halte? Obwohl, ich halte ihn für eine sehr problematische Persönlichkeit. Der Kerl hat eine gewisse Anziehungskraft. Er ist irgendwie trotz allem ganz schwer. Es kommt von Gottes Geist, dass er eine Ausländerin liebt. Wobei lieben steht hier noch nicht, kommt erst bei der nächsten, dass er eine Ausländerin heiraten will, dass er eine Ausländerin liebt. Das ist jetzt für mich etwas, da sage ich, da komme ich in eine innere Spannung. Nicht? Ich habe ein Wort des Herrn, das mir rät, suche jemand zur Frau, die auch deinen Glauben teilt. Und jetzt treibt Gottes Geist Simson zu einer Ausländerin. Und da kann ich wieder nur sagen, das ist eine von Gott gewirkte biografische Ausnahme. Das ist kein Wort, um zu sagen, aha, das ist grundsätzlich erlaubt. Das geht nicht. Es ist ein Bericht, eine Erzählung, es ist kein Gebot, das wäre völlig falsch. Und übrigens ist es sehr wichtig für die Auslegung biblischer Texte, das zu unterscheiden. Ein Bericht oder ein Gebot. Und wir haben solche Dinge in der Bibel. Denken wir an Moses Frau, gut, das ist noch vor der Tora. Oder denken wir daran, dass der Prophet Hosea eine Hure heiraten soll. Da kann ich keine Tora draus machen, da kann ich kein Gebot draus machen. Das ist eine Sonderführung Gottes, die ich dann auch so stehen lassen muss. Damit umzugehen ist äußerst delikat, finde ich ganz schwierig. Also ich würde auch jedermann raten, mach das nicht. Heirate keine Philisterin, die bringt dich vom Glauben weg. Das war ja dann auch ein Problem für Simson. Übrigens ist dann der fünfte Punkt. Aber ich muss das so stehen lassen. Und gegebenenfalls muss ich es auch heute stehen lassen, wenn Menschen einen Weg gehen, wo ich sage, individuelle Führung. Kann keine Tora davon ableiten. Viertens. Umgang mit seiner Gabe. Vers 6 und 7. Und der Geist des Herrn, übrigens, bei im Richterbuch ist das eine typische Wendung. Die haben wir bei mehreren Richtern, nicht bei allen. Der Geist des Herrn kommt über den Richter und befähigt ihn zu außergewöhnlichen Taten. Die Wendung der Geist des Herrn kommt über Simson. Oder der Geist des Herrn kommt über, haben wir am häufigsten gerade bei Simson. Also auch hier, und der Geist des Herrn geriet über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, also ein Löwe. Der Geist des Herrn geriet über ihn und zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Als er nun hinkam, redete er mit dem Mädchen und Simson hatte Gefallen an ihr. Geschieht unterwegs, so langsam wird er sich seiner Kraft bewusst. Das ist nicht von Anfang an. Wir haben keinen Bericht davon, dass er im Kindergarten die Kinder verprügelt hat, sondern das kommt mit der Zeit. Nicht, weil es etwas ist, was Gott in ihm weckt, um dem Stamm Dan zu helfen. Nicht? Das ist der Grund, Retter. Und jetzt sagt er seinen Eltern nichts. Ist es ihm peinlich oder was? Ich möchte eine Interpretation hier anbringen oder eine Übertragung. Er entdeckt seine Gabe, aber er spricht nicht darüber. Wir sollen unsere Gaben nicht vor uns hertragen. Wir sollen nicht selber darüber reden. Wir sollen uns der Gaben nicht rühmen. Wir sollen sie annehmen als Gabe, als Geschenk Gottes, um zu dienen, nicht um zu glänzen. Ein Satz eines meiner ersten theologischen Lehrer, den habe ich nie vergessen, im Blick auf Gaben hat er gesagt, die hohen Tannen fällt der Blitz zuerst. Sei vorsichtig mit deiner Gabe. Die ist nicht zur Ehre, sondern zum Dienen. Und pflege sie. Andreas, ist meine Zeit nicht um, da könnte man 15 sparen. Chef sagt, ich muss, also muss ich. Fünftens die Schwächen. Die Frage ist, kenne ich meine Gaben? Und bitte, ich darf ja zu meinen Gaben sagen, aber nicht rühmen. Bitte. Ich hatte mal früher einen Schulkamerad, das war jetzt nicht im christlichen Rahmen, der sagte immer, ich kann nichts und ich bin nichts. Immer, ich kann nichts und ich bin nichts. Falsch. Jeder hat eine Gabe, mindestens eine. Das darf man sich im Klaren sein und dienet einander ein, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Aber kenne ich auch meine Schwächen? Simson hatte eine große Schwäche, das waren Frauen. Ging Frauen nach. Wir haben jetzt mehrere Stellen darüber, deshalb ist auch der Punkt länger. Und die Frauen führen dazu, dass er seiner Berufung nicht treu bleibt. Und jetzt interessant, das Schema wiederholt sich. Jetzt haben wir wieder etwas. Wie sich das Schema in der Richterzeit wiederholt, wiederholt er sich im persönlichen Leben. Deshalb ein besonderes Augenmerk auf unsere Schwäche. Wie gehen wir damit um? Das erste Mal war es die Freundin, von der wir in Kapitel 14 erfahren, eine Philisterin, wo die Eltern dagegen waren. Und dann kommt es zum Hochzeitsfest. Er will sie heiraten, heiratet sie. Und dann stellt er den Philistern, die da dabei waren, ein Rätsel. Und er sagt, wenn dieses Rätsel gelöst ist, dann gibt es ein bisschen Verhandlungen, dann geschieht es und das. Und dann dringt seine jetzige Frau in ihn, dass er ihr doch dieses Rätsel verrät. Und das tut sie so lange, bis er es tut. Nun, hier geht es noch nicht um seine Gabe, um seine Kraft, sondern eben darum, dass diese Frau in ihn gedrungen ist. Und die gibt es dann weiter. Und am Ende der Hochzeit wissen dann die anderen des Rätsels Lösung. Und dann wird der Simson zornig. Und da lese ich jetzt Vers 19. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er ging hinab nach Aschkelon und erschlug 30 Mann unter ihnen und nahm ihre Gewänder und gab Feuerkleider denen, die das Rätsel erraten hatten. Das ist jetzt zum einen die Reaktion. Reaktion, Kraft. Und wir lesen, der Geist des Herrn geriet über ihn. Und dann bekommt er diese Kraft. Also die Kraft ist abhängig vom Wirken des Geistes Gottes. Und dann, da ging es um die Feierkleider, dann erschlägt er 30 Philister und nimmt deren Kleider, das ist dann der Preis für die, die das Rätsel erraten haben. Aber dann, und sein Zorn entbrannte und er ging hinauf in seines Vaters Haus. Ich sage noch einmal, die Schwierigkeit der Narrative, also Narrativ gleich Erzählung. Schwierigkeit bei Erzählungen, ich habe dafür jetzt keine Interpretation. Und da muss man in der Auslegung ganz arg vorsichtig sein. Wenn Sie irgendwo auslegend tätig sein, Andachten halten, predigen, was auch immer, Bibelstunden, unterscheiden Sie zwischen Text und Interpretation. Und gerade Erzählungen interpretieren häufig nicht. Und jetzt kommt meine Interpretation. Dieser Zorn war unglücklich. Und im Zorn tut man oft, kann man etwas tun, was unklug ist. Und jetzt läuft er davon. Also das ist jetzt, ich sage jetzt bitte Interpretation. Ja? Jetzt läuft er davon und jetzt kommt das nächste Schlitzohr. Aber Simsons Frau wurde seinem Gesellen gegeben, der sein Brautführer gewesen war. Hanno. Jetzt ist das Weib 3 Tage geheiratet und jetzt läuft der Simson davon. Der Vater, der wahrscheinlich niemand, keinen Daniten will, der gibt eben jetzt diese, seine Tochter gleich am Nächsten. Das war deshalb ein bisschen unklug, weil da der Simson drauf reagiert. Denn jetzt will er sich versöhnen. Kapitel 15 anfangen. Es begab sich aber nach einigen Tagen um die Weizenernte, dass Simson seine Frau besuchte mit einem Ziegenböcklein. Seine Frau besuchte mit einem Ziegenböcklein. Und als er dachte, ich will zu meiner Frau in die Kammer gehen, da wollte ihn ihr Vater nicht hineinlassen und sprach, ich meinte, du bist ihrer ganz überdrüssig geworden und ich habe sie deinem Gesellen gegeben. Ich vermute, das war für den Vater ein Gmäts Wiesle, um den da niederlos zu werden. Aber es war seine Frau. Aber der Simson war davongelaufen. Oh, wir Menschen. Wie oft gibt es solche blöde Schickungen, oder? Aus einem Blöden folgt das Nächste. Ich will es ein bisschen zugespitzt übertragen. Das ist eines der dämonischen Dinge an der Sünde, dass Sünde neue Sünde gebiert. Sünde gebiert neue Sünde. Zuerst verrät er sein Geheimnis. Dann erraten die eben sein Rätsel. Dann haut er ab. Und der Vater von der jungen Frau gibt sie gleich mal andere. So kann es sein im Leben. Es endet dann natürlich dramatisch. Der Simson, der ist sauer. Der Vater bietet ihm seine nächste Tochter an. Die will er dann nicht. Und der Vater, der wird sauer. Und Simson wird sauer. Und dann fängt er ja Füchse, bindet am Schwanz, zwei zusammen am Schwanz und eine Fackel rein und treibt sie in die Weizenfelder rein und die Ernte verbrennt. Nächste Geschichte. Kapitel 16, 1. Simson ging nach Gaza und sah dort eine Hure und ging zu ihr. Narrativ. Ich denke trotzdem, diese Frauengeschichten sind eine Schwäche Simsons. Und an der ersten Frauengeschichte sehen wir, er verrät die Sache an seine Frau. Und jetzt geht er zu einer Hure. Ja. Frage, was sind meine Schwächen? Und jetzt möchte ich ganz deutlich sagen, nicht bei jedem Mann sind es Frauen. Auch wenn man manchmal so tut, als ob. Das ist nicht richtig. Wir hören vom König Saul keine Frauengeschichte. Die Schwäche von Saul war sein Ehrgeiz und sein Neid. Ehrgeiz, Ehre. Ich will Ehre. Führe ich nicht weiter aus. So, und dann kommt die letzte Frauengeschichte. Und das ist jetzt, und wie fein differenzieren biblische Berichte. Danach gewann er ein Mädchen lieb. Zum ersten Mal kommt Liebe. Die gewinnt er lieb. Die hieß Delila. Zum ersten Mal erfahren wir einen Namen. Nicht Name steht für Beziehung. Kennen haben wir vorher nicht. So. Und jetzt aber wieder, nicht? Keine Israelitin. Und jetzt kommen die Philister und bitten diese Delila, dass sie das Geheimnis von Simson herausbringt. Und das geht jetzt und geht und geht und er sagt irgendwas, was nicht stimmt. Und dann fallen sie über ihn her und er bong, bong, bong. Dann ist das Problem gelöst. Und dann kommt ein Vers. Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, wurde seine Seele sterbensmatt. Können wir uns das vorstellen? Wenn die Frau, die ich liebe, jeden Tag kommt und sagt, aber Simson, du mein Goldschätzle, du bist doch der Allerbeste. Aber jetzt sagen wir doch einmal, warum hast du so viel Kraft? Kannst du jeden Tag in Muskelbude oder was machst? Und dass man da weich, verstehen Sie das? Verstehen wir doch, oder? Und seine Seele wurde sterbensmatt. Und dann verrät er's. Für alle Seiten kann mein Partner, meine Partnerin meinen Dienst für Jesus mittragen. Will meine Frau alles wissen, was ich tue? Dringt sie in mich? Herr Hartmut, du brichtest ja auch, wenn du jeden Sonntag predigst, das ja auch mal im Jahr, oder? Will sie etwas über meine Seelsorgegespräche wissen? Oder ist das ganz klar Tabuthema? Im Blick auf Dienste gibt es auch eine Einsamkeit, weil es Grenzen gibt, was ich sagen kann und nicht sagen kann. Weil ich die Nöte der Seelsorge alleine tragen muss, höchstens mit einem Seelsorger teilen, aber nicht mit meiner Frau. Ganz wichtig. Und das ist jetzt die Seite des Partners, das zu akzeptieren. Und die Seite von Simson wäre gewesen, trotz allem stark zu bleiben. Ich möchte noch etwas anderes hier hinzusagen. Wenn ich so mich umschaue, dann vermute ich, die meisten haben dieses Kapitel hinter sich. Wenn zwei Menschen heiraten wollen, wo entweder Glaube, Kultur, soziale Unterschiede, wo man relativ weit auseinander liegt, muss man sich im Klaren sein, das ist eine Herausforderung, die bleibt. Und an der man arbeiten muss. Das heißt nicht, dass man ein bisschen verschieden sein darf. Also ein bisschen halt. Aber wenn Unterschiede sehr groß sind, egal in welchem Bereich, das ist eine Herausforderung. Und hier haben wir einen Daniter und eine Philisterin. Und das ist eine, wie gesagt. Und dann verrät er das Geheimnis, das tiefste Geheimnis seiner Berufung, seines Dienstes, seiner Kraft und verliert seine Kraft. Und da heißt es dann, Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er: Ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe, und will mich losreißen. Aber er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Mit wiederholter Sünde können wir unsere Berufung verspielen. Mit wiederholter Sünde. Ich sage bewusst mit wiederholter Sünde. Simson hat nichts gelernt. Zweimal geschieht dasselbe mit einer Frau. Durch wiederholte Sünde können wir unsere Berufung verspielen. Bei Saul dasselbe. Und bei Saul steht der schwere Vers: Und der Geist des Herrn wich von ihm. Die weitere Entwicklung der Persönlichkeit ist dramatisch. Dann wird er Simson gefangen gesetzt, er hat keine Kraft mehr und er muss dort arbeiten im Gefängnis und die Leute machen Späße mit ihm, sie verspotten ihn und so weiter. Sie haben aber nicht auf ihn aufgepasst, dass sein Haar wieder gewachsen ist. Und mit seiner letzten Tat an einem Fest, großen Fest, da nimmt er die Säulen des Tempels in den Arm und reißt den Tempel ein. Und dann heißt es, dass er mit seinem Tod mehr Philister getötet hat, wie mit seinem Leben. Schluss. Ich bin auf ein Thema nicht eingegangen, bewusst nicht, weil das ist entweder ganz oder gar nicht. Wir haben in der Richterzeit das Thema Gewalt bei Simson, bei Gideon, Kriege, bei Simson Einzelkämpfer. Darauf bin ich nicht eingegangen. Es ist ein aktuelles Thema. Mit vielen Fragen sehen Sie es mir bitte nach. Weil wenn ich über das Thema rede, rede ich nur über dieses Thema. Das ist zu differenziert. Das andere, ich meine, bei aller Problematik von Simson und vielleicht doch auch einem letzten Richter am Ende einer Niedergangsphase, ja, vielleicht auch das ein Grund, dass Simson als Einzelkämpfer auftritt, ohne Volk, ohne Stamm, alleine. Bei allem meine ich, wir können von dieser Person ganz viel lernen. Und zwar positiv und negativ, positiv und negativ. In dieser unglaublich großen Gabe, dass wir Biografien erfahren, lebensnah, Stärken und Schwächen, so ist Leben. Es war in Basler Münster an einem heißen Sommertag, Basler Münster war voll, Karl Barth hielt einen langen Vortrag, war schwül, Ende sagte er: Ich bin am Ende, sagte jemand aus dem Publikum laut, und ich auch.
Herr Jesus Christus, es geht natürlich uns so, während wir der Biografie des Simson und dieser Auslegung gefolgt sind, da sehen wir nicht nur x andere Menschen natürlich, sondern wir sehen vor allem auch uns selbst. Und wir wollen dir in diesen Augenblicken, an diesem Nachmittag von ganzem Herzen danken, dass du unsere DNA, dass du unser ganzes Leben, alles, was zu uns gehört, tatsächlich so umfassend kennst. Und dass wir mit dieser deiner Kenntnis und deinem Ja zu uns ins Leben hineingehen dürfen, jeden Tag neu. Und deine Treue ist unglaublich. Und wir danken dir für alle Biografie, wir danken dir für alle Führung, die du uns gibst, und wir möchten dich ganz herzlich bitten, dass du mit dem, was an Gaben und Befähigung du uns gegeben hast, du deine Segensspur mit uns ziehen kannst. Und du kennst auch alle Schlagseiten, du kennst alle Gefährdungsgebiete, so unterschiedlich sie sind. Wir bitten dich um deine Barmherzigkeit, deine Bewahrung, deine Vergebung, dein Wiederaufstellen. Wir bitten dich, sei deiner Treue, sei uns mit deiner Treue nah. Hab herzlichen Dank für diese Ermutigung, für diese Klarheit, für diese Orientierung und Hilfe, gerade auch aus dem Buch der Richter und gerade auch von diesem Simson. Du weißt, wie viel bei uns nicht glatt läuft. wie viel eckig, kantig, schwierig, bescheuert ist. Und du bist mit drin. Dafür danken wir dir. Danke, du treuer, starker, wunderbarer Gott. Gelobt seist du. Amen.